Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Rainer Forst, Philosoph, Professor für politische Theorie und Philosophie an der Universität in Frankfurt. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Forst, Sie haben bei Jürgen Habermas promoviert, waren Assistent bei Axel Honneth, haben sich 2003 habilitiert und lehren seit 2004 an der Frankfurter Universität. Ihre Habilitationsschrift beschäftigt sich mit Toleranz im Konflikt. Und da will ich jetzt gleich mal nachfragen. In der Technik spricht man von Toleranz, wenn es um zulässige Abweichungen von vorgegebenen Sollwerten geht. Nun sind Menschen aber keine Apparate. Wie steht es denn dann mit der Toleranz im Sozialen, wo es solche Sollwerte nicht gibt?
Ja, schönen Dank erstmal für die Einladung hierher. Danke für Ihre Frage. Sollwerte im sozialen Zusammenleben gibt es nicht so wie in der Technik, obwohl auch in der Technik, wie man Ingenieure manchmal sagen hört, dass mit den Sollwerten auch etwas weicher ist. Die verändern sich auch, aber im sozialen Zusammenleben gibt es natürlich Werte, Normen, Sollwerte im gewissen Sinne, von denen Menschen abweichen. Und dann taucht die Frage der Toleranz auf.
Ist Toleranz eigentlich eine eher herablassende Duldung, so von oben herab mit so einer bestimmten paternalistischen Geste von Autoritäten ausgesprochen?
Sie kann das sein. Als ich mich an dieses Buch gesetzt habe, das Sie freundlicherweise erwähnt haben, ging ich davon aus, dass über Toleranz ganz unterschiedlich gesprochen wird. Goethe zum Beispiel sagt, dulden heißt beleidigen und Toleranz sei eine herablassende Haltung. Auch Kant äußert sich in dem Sinne. Aber zur gleichen Zeit sagen Philosophen wie Lessing oder Voltaire, dass die Toleranz das die Auszeichnung des Menschen ist und eine besonders lobenswerte Haltung. Also fragte ich mich, wie ist es denn eigentlich mit der Toleranz? Es scheint ein Begriff zu sein, den wir in der jüngsten Gegenwart immer wieder und immer häufiger verwenden, aber eben ganz unterschiedlich. Sie kann. Und so war es in den klassischen Toleranzedikten, denken wir etwa an das Edikt von Nantes 1598, in denen den Hugenotten eine gewisse Toleranz gewährt wurde. Und in diesen Edikten, so fortschrittlich sie historisch waren, wurde genau festgelegt, welche Minderheiten was dürfen und wo die Grenzen sind. Und diese Grenzen legte jeweils die Mehrheit bzw. der Monarch, der für die Mehrheit sprach, fest. Das ist gleichzeitig, wenn man etwa die Lage der Hugenotten betrachtet, ein historischer Fortschritt. Und dennoch ist es eine Form der Herrschaft mit anderen Mitteln, denn diese Minderheit wurde immer bedeutet, und Sie wussten das sehr genau, Sie sind Bürger zweiter Klasse und Sie stehen unter besonderer Beobachtung.
Nun könnte Toleranz womöglich auch was ganz anderes sein. Was unterscheidet eigentlich Toleranz von Indifferenz?
Ja, relativ häufig wird die Toleranz als eine Art der Gleichgültigkeit oder Indifferenz gedeutet. Als ob man 1000 Blumen blühen lässt und die eine ist so schön wie die andere oder so hässlich wie die andere. Wenn man den Begriff genauer betrachtet, kann das eigentlich nicht sein. Denn wenn wir gegenüber etwas tolerant sind, also einer Überzeugung oder einer Praxis, die andere an den Tag legen, dann können wir nur dann tolerant sein, wenn wir ein Problem mit dieser Praxis, mit diesen Überzeugungen haben. Wenn wir das nicht hätten, dann wären wir indifferent, aber dann wären wir auch nicht tolerant. Tolerant zu sein heißt, eine Ablehnung, ein Negativurteil zu überwinden und Toleranz an den Tag zu legen, ohne dass diese Ablehnung weggeschmolzen wird, verschwindet. Das ist die eigentliche Kunst der Toleranz. Man hat bestimmte negative Bewertungen gegenüber einer Praxis, aber sieht andererseits positive Gründe, weshalb sie dennoch zu tolerieren ist. Aber die ablehnende Haltung geht nicht weg.
Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Kampagne vor einigen Jahren, die hieß »Mein Freund ist Ausländer«. Und ich fand es immer so merkwürdig, wenn mein Freund Ausländer ist, wo ist denn eigentlich das Problem? Das Problem ist doch wunderbar. Der Freund ist, der Ausländer ist ein Freund, ja. Das Problem ist doch eigentlich genau umgekehrtes. Wenn der Ausländer kein Freund ist, wenn er mir doch, gelinde gesagt, ziemlich fremd ist und ich ihn eigentlich auch nicht so richtig gut leiden kann und wenn er dann darüber hinaus vielleicht auch, für mich jedenfalls, moralisch fragwürdige Dinge behauptet, ja, kann ich dann tolerant sein?
Dann ist überhaupt erst die Situation gegeben, in der man tolerant sein kann, möglicherweise auch sollte, vielleicht aber auch nicht. Das ist jetzt gegenüber Ausländern, Inländern oder Mitmenschen generell immer so, dass die Toleranz dann auftaucht, wenn man wirklich Probleme mit jemandem oder mit einer Praxis hat, die andere an den Tag legen. Und deshalb ist also, ja, wenn man die kulturelle Vielfalt, die religiöse Vielfalt, was ja sehr positiv ist, begrüßt und die Veränderungen in einer Gesellschaft, die damit einhergehen, positiv bewertet, ja, dann ist man nicht tolerant, so leid einem das tut. Aber dann gibt es gar keinen Anlass für Toleranz. Der Anlass besteht erst dann, wenn einem etwas wehtut, wenn einem etwas stört. Und die Toleranzüberlegung ist dann so, dass man sich fragt und fragen muss und am besten diskursiv erörtert, sind meine Vorbehalte gegenüber dieser Praxis stark genug, um gegebenenfalls mit Mitteln des Rechts oder mit anderen Mitteln gegen diese Praxis einzuschreiten? Der Toleranzraum besteht dort, wo man mit einer Praxis ein Problem hat, aber nicht sieht, dass die eigenen Vorbehalte dagegen stark genug sind, ausreichen, um etwa zu sagen, das soll verboten werden. Wenn also als Beispiel ein Stadtrat in Köln, wenn dort eine große Moschee gebaut werden soll und dies eine katholisch geprägte Stadt ist, wenn der gewisse Probleme damit hätte, dass in der Silhouette der Stadt eine große Moschee erscheint, ja, dann sollte er sich natürlich fragen, sind die Probleme, die ich damit habe, beruhen die eventuell auf Vorurteilen, auf Ängsten? Das ist die eine Frage. Aber angenommen, es stört ihn wirklich und er glaubt, das ist eine falsche Entwicklung für seine Stadt, dann setzt die Toleranz dort ein, wo er sich fragt, reichen diese Vorbehalte aus, um mit Mitteln des Rechts oder anderer administrativer Kniffe, die es so gibt, den Bau dieser Moschee zu verhindern? Und wenn er dann zu dem Schluss kommt, nein, sie reichen nicht aus, dann hat sich ein Raum der Toleranz geöffnet.
Ich will noch mal ein anderes Beispiel nehmen, das auch in diese Richtung geht, dass man Toleranz eventuell verwechseln könnte mit so einer merkwürdigen Form von friedlicher Koexistenz. Ich will mal das Beispiel nehmen der Multikulti-Theorie. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist die vor, knapp 20 Jahren damals von Klaus Legge wie Daniel Cohn-Bendit begründet worden, und zwar ausdrücklich als Konflikttheorie. Multikulti als Konflikttheorie. So war es damals. Inzwischen glaubt es kaum jemand. Es ist völlig verwässert, dieser Begriff. Er steht wirklich inzwischen für Konfliktscheue. Ist es mit Toleranz ähnlich?
Nein, die Toleranz ist ein Bestandteil von einem Multikulturalismus-Begriff, denn Sie haben völlig recht. Multikulturalismus ist eher der Name für eine Aufgabe, für ein zu bewältigendes Programm, für eine Gesellschaft, die sich verändert, die sich pluralisiert, in der verschiedene Kulturen zusammenkommen. Und bevor dort über Konflikt oder Koexistenz entschieden wird, gilt es, einander kennenzulernen. Und einander kennenzulernen heißt eben auch, Differenzen zu sehen. Und das heißt dann auch, Differenzen und Konflikte auszutragen. Und die Toleranz ist eigentlich die Kunst, diese Konflikte auf die richtige Weise auszutragen. Sie heißt nämlich nicht, wie ich eben schon sagte, dass man Vorbehalte, Negativbewertungen gänzlich aufhebt, obwohl es eigentlich sehr gut wäre, wenn Negativbewertungen, die auf Vorurteilen beruhen oder auf pauschalen Verurteilungen, wenn die abgearbeitet würden. Aber Differenzen bleiben bestehen. Und Differenzen zwischen Religionen sind sicher die, die am tiefgreifendsten bestehen bleiben. Was aber auch nicht nur gegenüber fremden Kulturen der Fall ist, sondern wir leben ja in einer Gesellschaft, die durch konfessionelle Konflikte jahrhundertelang geprägt ist. Und wir sollten auch nicht so tun, als ob in den 50er, 60er, auch den 70er Jahren, auch heute noch religiöse Konflikte in der deutschen Gesellschaft, als ob die jetzt nur durch den Islam und andere Religionen hier hineingetragen worden wären. So ist es ja gar nicht. Aber das Spektrum hat sich erheblich erweitert. Multikulturalismus also ist eine Aufgabe. Es heißt nämlich, herauszufinden, inwieweit die Normen, Prinzipien und Institutionen, die wir alle teilen, auf Legitimationen beruhen sollten und welche dies sind, die alle Bürger gleichermaßen teilen können. Und dann kommt es eben zu solchen Fragen wie: Können und sollen Kruzifixe an Klassenzimmern öffentlicher Schulen, in Gerichtssälen hängen? Was für ein Signal wird damit eigentlich gesendet? Kann eine Lehrerin ein Kopftuch tragen, das auf ihre religiöse Überzeugung hindeutet? Alle diese Fragen kommen auf und wir müssen unsere eingelebten Institutionen und Überzeugungen daraufhin überprüfen, ob denn religiöse Konnotationen heutzutage in einer multikulturellen Gesellschaft nicht überprüft werden müssten und dann gegebenenfalls auch revidiert werden müssen. Also unser Institutionenverständnis muss geprüft werden und muss eventuell neu definiert werden.
Man kann diese Frage der Toleranz ja in Richtung der Minderheiten stellen, also dieser islamischen Frau, für die sich die Frage stellt, soll sie das Kopftuch tragen, darf sie das Kopftuch tragen, das Mädchen, das zum Turnunterricht geht, darf sie zum gemeinsamen Turnunterricht mit den Jungs gehen, muss sie zum Turnunterricht gehen und so weiter. Das wäre hinsichtlich der jeweiligen Minderheit die Frage. Man kann die Frage aber auch hinsichtlich der Mehrheit stellen. Und da haben Sie folgendermaßen formuliert, Herr Forst, ich zitiere mal: Bürger als Gleiche haben ein Recht darauf, dass ihre ethische Identität angemessen respektiert wird, nicht aber darauf, dass ihre ethischen Werte, wenn sie in der Mehrheit sind, die Grundstruktur der Gesellschaft bestimmen. Soweit das Zitat. Was bedeutet das für die deutsche Leitkultur, für das immer wieder zitierte abendländisch-jüdische christliche Erbe?
Ja, der Begriff der Leitkultur ist leider relativ prominent geworden und steht für den Versuch, ja, das, was sich ethische Überzeugungen einer Mehrheit, also sagen wir hier christliche Überzeugungen, in die Grundverständnisse unserer Institutionen hineinzutragen. Das ist an sich schon, wenn man besonders die bundesrepublikanische Gesellschaft der Wiedervereinigung betrachtet, ist schon gar nicht klar, ob wir überhaupt immer von christlichen Mehrheiten in unserer Gesellschaft sprechen können. Aber wie dem auch sei, der Begriff der Leitkultur ist leider so verwendet worden, dass hier bisweilen versucht wurde, eine bestimmte religiöse Prägung aufrechtzuerhalten, und damit werden Exklusionen produziert, die kritikwürdig sind. Das Kruzifix an der Wand oder das Kreuz an der Wand ist nur ein Beispiel dafür. Also niemand wird bestreiten, dass es in einer Gesellschaft Grundprinzipien und Grundnormen des Zusammenlebens gibt und geben muss und dass diese auch in die Grundbestandteile der Kultur, des kulturellen Zusammenlebens eingehen müssen und von allen akzeptiert werden müssen. Aber in dem Moment, in dem man sagt, dass diese Grundnormen und Grundprinzipien in einer gewissen Weise religiös bzw. christlich geprägt sind, was das christlich-jüdisch eigentlich dann im Einzelnen immer genau bedeutet, ist nicht so ganz klar, denn an den Konflikten sieht man, es geht eigentlich darum, das Christentum als Leitkultur festzuschreiben, dass diese Exklusionen, die damit produziert werden, sind kritikwürdig, und alles kommt darauf an, dass man die Grundinstitutionen einer Gesellschaft so definiert, dass sie von allen Bürgerinnen und Bürgern geteilt werden können. Eben auch denen, die keinen Glauben haben und denen, die einen anderen Glauben haben. Das ist nicht religionsfeindlich, das ist eher religionsfreundlich, weil dann die Prinzipien in einer Weise verstanden und formuliert werden, die den Religionen es ermöglicht, sie in ihre eigenen Überzeugungen einzupassen. Wenn sie aber schon auf eine Weise formuliert werden, dass sie vor dem Hintergrund nur einer Religion oder primär einer Religion zu verstehen sind, dann produziert man Ausschließungen, die so auch historisch gar nicht korrekt sind, denn wir wissen, dass die Religionen, die christlichen Konfessionen, sich mit den Grundprämissen des Rechtsstaats und der Demokratie erst in langen, langen Kämpfen und Entwicklungen anfreunden konnten.
Angesichts dieser Überlegungen muss man sich ja fragen, worin besteht dann das einigende Band einer ethisch-pluralistischen Gemeinschaft, die sich politisch tolerant versteht? Besteht dieses einigende Band nur in bestimmten Formen der Auseinandersetzung, nur in bestimmten demokratischen Verfahren oder darüber hinaus noch in einer bestimmten Wertesubstanz?
Ja. Solche Formen und Verfahren, wie Sie sie ansprechen, sind zentral, aber demokratische Formen und Verfahren können ja nur erfolgreich sein, wenn sie selbst auf geteilten Überzeugungen beruhen. Sie müssen in einer Kultur, in einer politischen Kultur Eingang finden. Und hier kommt also alles darauf an, dass diese Verfahren, die Prinzipien fair sind, dass sie allgemein teilbar sind. Häufig wird gesagt, so eine Argumentation würde die Verfahren, Prinzipien, Grundrechte des demokratischen Verfassungsstaats aus ihrer substanziellen Kultur herausheben. Und gelegentlich wird mit dem Böckenförde-Theorem argumentiert, dass der demokratische Rechtsstaat kulturelle Voraussetzungen hat, die er selbst nicht produzieren oder reproduzieren kann. Das ist auch richtig. Nur die Kultur, um die es geht, ist eine Kultur der Gerechtigkeit, der Fairness, der Teilhabe. Und dazu können die Religionen einen Beitrag leisten und sie haben ihn geleistet. Aber diese Prinzipien müssen in ihrer Substanz, in ihrer Werthaftigkeit eben allgemein teilbar sein. Und ich sehe überhaupt nicht, wie, wenn man mit Prozeduren von Demokratie, mit einem Verfahrensbegriff von Gerechtigkeit argumentiert, man dann die kulturelle Seite ausblendet. Nein, die kulturelle Seite besteht gerade darin, dass Menschen mit verschiedenen Religionen, aus verschiedenen Perspektiven und auch die ohne Religion sehen können, dass Gerechtigkeit in einer Gesellschaft etwas Gelebtes ist, dass die Art, wie sie definiert wird, nicht nur praktisch relevant ist, dass die Politik sie ernst nimmt, sondern auch, dass die Gerechtigkeitsbegriffe offen sind für Minderheiten und Mehrheiten gleichermaßen.
Verstehe. Herr Voss, Sie schreiben, der Bereich des Ethischen ist breiter und vielleicht tiefer als der des Reziprok, also gegenseitig, allgemein zu rechtfertigend. Was bedeutet das eigentlich? Bedeutet das, dass es so eine Art Ethik-Light gibt? Eine Art Schmalspurethik? Und dort ist dann die Toleranz angesiedelt?
Das hat etwas mit Toleranz zu tun, aber wenn ich ein Stück ausholen darf und an meinen Doktorvater Jürgen Habermas, den Sie eingangs erwähnt haben, erinnern darf. Er hat in der moralphilosophischen Debatte zwischen Ethik und Moral so unterschieden, dass ethische Werte sich auf die Frage beziehen, was unser Leben gut, gelungen, lebenswert macht. Hier spielen religiöse Auffassungen eine Rolle, kulturelle Auffassungen, ästhetische Auffassungen und so weiter. Hier streiten die Menschen seit Jahrtausenden und sie werden auch weiter streiten. Damit dieser Streit in bestimmten Bahnen verläuft und damit er nicht nur im Sinne der friedlichen Koexistenz oder eines Waffenstillstands ausgetragen wird, bedarf es gewisser Normen und Prinzipien, die diesem Streit enthoben sind, die also, und das wäre der Bereich der Moral, das haben, was Kant eine kategorische Geltung nennt. Jenseits des Streits dessen, was Kant die Glückseligkeitslehren genannt hätte, und das ist im Wesentlichen ein anderes Wort für ethische Lehren, soll es einen Bereich der Moral geben, auf den sich die Menschen nicht nur einigen können, sondern einigen müssen. Denn nur um den Preis der Verletzung der Würde des anderen sind hier Abweichungen von diesen Normen möglich. Das also ist ein Kernbestand an Normen, die aber, um jetzt auch noch einmal auf Habermas und seine Diskurstheorie zu rekurrieren, die ich an dem Punkt teile, diese Normen sind nicht in einem platonischen Ideenhimmel festgeschrieben, sondern sie werden unter Freien und Gleichen, unter Bedingungen der Diskursgerechtigkeit verhandelt, beraten und gerechtfertigt. Das bedeutet aber, dass die Rechtfertigungssituation und die Anerkennung des anderen als freie und gleiche Person ein vielleicht das Grundprinzip ist, also das Recht auf Rechtfertigung, nämlich dann, wenn es um gemeinsam geltende, um allgemein verbindliche Normen geht. Hier beteiligt zu sein an der Definition dieser Normen ist dann, kantisch gesprochen, noch einmal begründet, im Respekt für den anderen als Zweck an sich selbst.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, Toleranz ist gar nicht so eine einfache Tugend. Es ist eine recht voraussetzungsvolle Tugend. Wir wollen gleich darüber weitersprechen. Ich schlage vor, wir hören zunächst mal einige Takte Musik. Herr Forst, was haben Sie als erstes mitgebracht?
Das erste ist ein Stück von Leonard Cohen. Das ist ein älteres Stück aus den 60er Jahren, aber er hat es geschafft, dem noch einmal eine neue Interpretation zu geben auf einer Tour vor einigen Jahren. Er war auch hier in Frankfurt, ich war ganz begeistert. Diese Aufnahme stammt also von dieser Tour und es ist ein Lied, das Anthem heißt, und ich habe in einem Aufsatz über Menschenrechte es mir erlaubt, was für philosophische Zeitschriften etwas ungewöhnlich ist, zwei Sätze aus diesem Lied als Motto zu verwenden. Ich kann ja nachher noch genauer erklären, welche Sätze das sind.
There is a crack, a crack. Everything. That's how the light gets in.
Im Doppelkopf auf HR2 Kultur ist heute der Philosoph Rainer Forst zu Gast. Gastgeber ist Konrad Ley. Ja, Herr Forst, wir sind natürlich gespannt. Was haben Sie damals zitiert von Leonard Cohen?
Die markantesten Zeilen in diesem Lied, dort heißt es, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Und ich habe das so gedeutet, dass das Licht in einer Gesellschaft, die verknöchert scheint, in der eine autokratische Form der Herrschaft besteht. Das Licht kommt hinein in dem Moment, in dem diese Herrschaft Risse bekommt, in dem die Menschen die Rechtfertigungen für diese Herrschaft hinterfragen, in dem sie vielleicht sogar es wagen, schriftlich, heute ist das über das Internet etwas leichter möglich, aber eben auch dann ihren Protest in die Straßen zu tragen. Ich habe das deshalb in einem Text über Menschenrechte verwendet, dieses Stück aus diesem Lied, weil es mir wichtig zu sein scheint, dass wenn wir über Menschenrechte reden, dass wir nicht zunächst einmal darüber reden, worauf sich die Kulturen der Welt an Menschenrechten einigen könnten, wenn sie denn einen Overlapping Consensus, wie das manchmal in der Philosophie heißt, etablieren sollten. Oder dass wir die Frage der Menschenrechte gleich mit der Frage verbinden, wann wir denn wo und wer intervenieren sollten. Sondern der Ort der Menschenrechte ist zunächst einmal dort, wo es einen Crack in einer Gesellschaft gibt, die so einen Crack verdient, in der die Menschen hinterfragen die Form der Herrschaft, der sie unterworfen sind, und das Leid, das Licht, das dann hineinkommt, das ist eigentlich die Forderung, dass diese Herrschaft sich zunächst einmal gegenüber den Menschen neu zu legitimieren hat. Das kann der Beginn einer Revolte, einer Revolution sein, so wie wir es in Ägypten in jüngster Vergangenheit erlebt haben. Aber wichtig ist, was immer daraus kommt, dass die Menschenrechte historisch gesehen und auch in der Gegenwart eine emanzipatorische Sprache sind, die von Beteiligten verwendet und geprägt wird, die widerstehen, die etwas fordern und die an erster Stelle fordern, dass sie überhaupt als Subjekt wahrgenommen werden, demgegenüber Herrschaft sich zu legitimieren hat. Das ist der ursprüngliche Ort, an dem die Menschenrechte entstanden sind. Und deshalb ist es wichtig, in so mancher politischen und philosophischen Diskussion, das hat auch etwas mit kritischer Theorie zu tun, dass man diese Begriffe in die sozialen Konflikte, die sozialen Auseinandersetzungen wieder hineinlegt, aus denen sie ja ursprünglich auch entstanden sind.
Herr Voss, Sie sagen, Toleranz ist eine Tugend der Gerechtigkeit. Vielleicht zunächst mal etwas überraschend. Sprechen wir also über Gerechtigkeit. Es gibt immer wieder Abbildungen der Justiz. Ja, wir erinnern uns an den Brunnen auf dem Frankfurter Römerberg. Mal hat die Justiz ja eine Augenbinde um und ist blind, mal auch nicht. Immer hat sie ein Schwert und eine Waage bei sich. Könnte man sich die Justiz ja nicht ganz anders vorstellen. Vielleicht eine figürliche Abbildung, wo sie dasteht mit einem Obstkorb und aus diesem Obstkorb ihre Gaben verteilt und natürlich gerecht verteilt.
Ja, sehr schön. Ich danke Ihnen sehr. Sie spielen auf ein Bild an, das ich in einem meiner Texte einmal verwendet habe, in dem ich in der Tat darauf hinweise, dass die Justitia als Göttin eben nicht mit einem Obstkorb erscheint. Das klingt jetzt erstmal streng, weil ob Augenbinde oder nicht, sie hat auf jeden Fall das Schwert und die Waage dabei. Sie wird also als eine kalte Tugend dargestellt. Es ist aber wichtig zu sehen, und das schließt an das an, was ich eben über die Menschenrechte sagte, dass die Gerechtigkeit eine Tugend ist, die oberste Tugend des politischen Zusammenlebens, wie schon Platon argumentiert, und ich glaube zu Recht, weil sie dafür sorgt, dass die Verhältnisse zwischen den Menschen in einer Gesellschaft grundlegend gerechtfertigt werden, dass alle an der Etablierung der wesentlichen Normen und Institutionen beteiligt werden. Die Gerechtigkeit ist deshalb nicht primär eine Größe, die Gaben verteilt, so sehr Gaben und Güter wichtig sind, sondern sie ist zunächst einmal eine Größe, die Menschen erfunden haben, um ihre gesellschaftlichen Verhältnisse selbst fair zu regeln. Aber das Selbst vor dem Fair ist wichtig, denn wir möchten nicht in Gesellschaften leben, in denen nicht hinterfragbare Herrscher Güter und Gaben und Geschenke unter den Menschen verteilen, sodass diese gut leben können, aber eben nicht autonom politisch leben können. Das ist nicht das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Gerechtigkeit ist also nicht primär eine verteilende Agentur, sondern sie ist eine Aufgabe in einer Gesellschaft, die Institutionen der Produktion und der Verteilung von Gütern so zu arrangieren, dass alle mit der Art, wie dies arrangiert ist, einverstanden sein können. Deshalb ist die Gerechtigkeit eine nie abgeschlossene Sache, sondern sie muss jeweils wieder neu definiert und diskursiv beraten und ausgehandelt werden. Und das Wichtigste daran ist, dass wie immer eine Institution von Verteilung oder Produktion aussieht, sie aus einem Prozess der demokratischen Selbstbestimmung hervorgegangen ist.
Sie sagen, die Gerechtigkeit ist die oberste Norm. Sie legen sich ja da sehr deutlich auch fest. Es ist eine übergreifende Norm, die oberste Tugend. Könnte man nicht die Freiheit als eine übergreifende Norm ansehen?
Doch, das könnte man. Aber Sie haben bestimmte Freiheiten, ich habe bestimmte Freiheiten. Aber ich habe nicht die Freiheit, Ihnen etwas wegzunehmen. Ich habe auch nicht die Freiheit, mein Messer im Brustkorb eines anderen zu hinterlassen. Und er hat auch dieselbe Freiheit nicht mir gegenüber. Wenn wir also darüber nachdenken, was Freiheit im sozialen Zusammenleben heißt, dann kommen wir sehr schnell an die Stelle, dass es darum geht, unsere Freiheitsräume und das, was Freiheit im Zusammenleben bedeutet, fair zu ordnen. Nämlich Freiheit wird erst dann zu einem Grundanspruch, wenn er als wechselseitiger gerechtfertigt werden kann. Wir können immer nur die Freiheiten nutzen, die wir mit anderen fair ordnen, die wir auch anderen gleichermaßen zugestehen können, sodass der Wert der Freiheit an sich ja etwas Wichtiges ist, wie andere Werte auch, aber Auf welche Freiheiten jemand einen Anspruch hat, das ist ohne die Gerechtigkeit nicht festzulegen, schon gar nicht verbindlich festzulegen. Deshalb bleibt die Gerechtigkeit die oberste Tugend, denn sie ordnet, sie qualifiziert und sie begrenzt auch das, was Freiheit und so weiter in einer Gesellschaft heißt.
Wir hören noch mal ein Stück Musik. Was haben Sie als zweites vorgeschlagen, Herr Forst?
Das ist ein Stück des großen Jazzpianisten Keith Jarrett, gespielt in der Jazzbar Blue Note in New York. Und da ich dort eine ganze Zeit lang gelebt habe, denke ich immer gerne an das Blue Note zurück. Und Jarrett ist natürlich ein hervorragender Künstler.
Der Philosoph Rainer Forst von der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt ist heute zu Gast im Doppelkopf. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Forst, Ihre Diskurstheorie hat ja mehrfach an Jürgen Habermas erinnert und es ist verschiedentlich gesagt worden, Sie gehörten der dritten Generation der Frankfurter Schule an. Wie verorten Sie sich selbst in dieser Generationenfolge?
Ja, Generationenfolgen sind immer eine schwierige Sache und sie legen auch das Bild einer Familie nahe. Gut, man kann vielleicht auch das Bild einer Familie für die Frankfurter Schule verwenden, denn auch Familien haben ja ganz unterschiedliche Mitglieder und haben mal einen stärkeren und einen schwächeren Zusammenhang. Man zählt gerne in Generationen und wenn ich mich darauf einließe, vermute ich mal, dass die Kolleginnen und Kollegen meiner Generation eher die vierte schon darstellen würden, aber wie auch immer. Man muss das Bild der Familie nicht ganz so eng sehen, obwohl richtig ist, dass ich mich einem bestimmten Zusammenhang verbunden fühle, dass der an verschiedenen Orten der Welt natürlich zu theoretischen Früchten beiträgt. Das kann New York sein, das kann Chicago sein, das kann Berlin sein. Aber Frankfurt ist doch ein besonderer Ort geblieben. Und dadurch, dass ich hier in diese Schule gegangen bin und auch zu ihr zurückgekehrt bin, fühle ich mich ihr in der Tat geistig sehr verbunden. Ich habe bei Jürgen Habermas studiert, ich war bei Axel Honneth, auch in der Zeit, in der er in Berlin lehrte, sein Assistent. Und deshalb ist dieser Fragekreis der Frankfurter Schule, wie sie dann später genannt wurde, und die ist ja durch ganz verschiedene theoretische Phasen gegangen, ist auch für mich nach wie vor relevant. Aber relevant bleiben kann er natürlich nur. So eine Schule im losen Sinne kann ja nur produktiv sein, wenn sie sich öffnet, wenn sie neue Impulse erhält. Dafür war Habermas für mich immer ein Vorbild, der ganz unterschiedliche Theoriediskurse ernst genommen und eingearbeitet hat. Und bei Axel Honneth und anderen ist das nicht anders. Sie geben jeweils dem, was kritische Theorie heißt, eine eigene Prägung. Bestimmte Fragen bleiben, aber die Art, wie sie behandelt werden, wie sie beantworten, ändert sich. Ich bin sehr froh jetzt in Frankfurt, dass wir hier einen sehr lebendigen Forschungsverbund interdisziplinärer Natur haben gründen können, mit Hilfe der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder. Und ich sehe hier, dass Frankfurt gerade auch in der Attraktion für jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgrund dieser besonderen Prägung durch die kritische Theorie, aber eben durch die Öffnung zu anderen Theorierichtungen, dass Frankfurt ein sehr produktiver Ort ist.
Kehren wir kurz noch mal zu Axel Honneth zurück, ebenfalls mehrfach angesprochen. Dessen Theorie der Anerkennung scheint ja relativ nahe zu liegen bei Ihrer Theorie der Rechtfertigung. Wo sehen Sie Unterschiede?
Die Theorie von Axel Honneth über die Anerkennungsverhältnisse teilt sehr viele diskurstheoretische Annahmen mit Habermas, und ich würde mich da zwischen so verorten wollen, dass bei mir in der Rechtfertigungstheorie das schon ein diskurstheoretischer Grundansatz ist, aber die Frage von Axel Honneth, ob wir uns soziale Verhältnisse grundlegend als Diskursverhältnisse vorstellen sollen oder ob in der Infrastruktur der Anerkennung, der Wertschätzung in verschiedenen sozialen Sphären hier nicht auch noch andere Prinzipien im Spiel sind als Diskursprinzipien, die hat mich sehr beeinflusst und sehr bewegt, weshalb also die Idee, verschiedene Kontexte der Rechtfertigung zu unterscheiden, so eine Art mittlerer Weg ist. Es bleibt ein diskurstheoretischer Ansatz, aber was jeweils ein Rechtfertigungskontext bedeutet, ob es ein politischer ist, ob es ein ethischer, in dem es um das gute Leben geht, ein politischer, in dem es um das faire Zusammenleben innerhalb einer gesellschaftlichen Ordnung geht, das muss unterschieden werden. Und insofern ist auch der Anerkennungsaspekt für die Frage, was Rechtfertigung heißt, sehr relevant, denn Rechtfertigung ist eben nicht nur eine blasse Übung der praktischen Vernunft, sondern ist eine Praxis. Sie ist die Rechtfertigung ist eine reflexive Praxis. Wir leben also in bestimmten Rechtfertigungskontexten, in denen sich bestimmte Formen des Gründegebens und Akzeptierens eingelebt haben, und das ist eben Teil unseres Zusammenlebens insgesamt, aber es kann etwas aufbrechen dort, also die gegebenen Gründe in Frage gestellt werden. Und deshalb bleibt die Frage der alten Frankfurter, was denn eine rationale Einrichtung der Gesellschaft wäre, schon auch eine zentrale Frage, nämlich welche Rechtfertigungsverhältnisse können denn vor dem Kriterium der Vernunft und der vernünftigen Gerechtigkeit bestehen. Also die Anerkennungsverhältnisse sind Praktiken, in die bestimmte Rechtfertigungen eingelassen sind, und es bleibt eine reflexive Dimension, diese Rechtfertigungen in Frage stellen zu können, und darauf muss die Theorie auch eine Antwort geben können, was denn die Normen und Praktiken einer kritischen Praxis, also einer Infragestellung gegebener Anerkennungsverhältnisse, ausmacht.
Herr Voss, Sie sagten schon, Sie sind Sprecher des Frankfurter Exzellenzclusters, die Herausbildung normativer Ordnung eines interdisziplinären Verbundes hier an der Frankfurter Universität. Und dort auf der letzten Jahreskonferenz dieses Clusters ging es um das Verhältnis von Frieden und Gerechtigkeit. Darauf würde ich gern noch eingehen. Insbesondere fand ich interessant, dass dort der Begriff der Schutzverantwortung gefallen ist. Ja, um Schutzverantwortung, um Menschenrechtsverletzungen abzuwehren oder ihnen vorzubeugen. Ja, wie sehen Sie dieses Verhältnis von Frieden und Gerechtigkeit?
Also Sie erwähnen diesen Exzellenzcluster, dazu muss man immer sagen, das ist ein etwas merkwürdiger Begriff, aber wenn man in den Genuss einer Förderung eines großen Forschungsverbundes und für unsere Wissenschaften, muss man sagen, einer substanziellen, sehr wichtigen Förderung, die es uns erlaubt hat, einen großen Forschungsverbund aufzustellen, dem inzwischen 200 Personen angehören. Also dann übernimmt man natürlich auch gewisse Begriffe. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Forschungen exzellent sind, aber man würde jetzt normalerweise sich das nicht auf jede Visitenkarte drucken. Dennoch, dieser Forschungsverbund heißt Exzellenzcluster. Es geht um die Herausbildung normativer Ordnungen. Das untersuchen wir in historischer, philosophischer, rechtswissenschaftlicher, politikwissenschaftlicher Perspektive, und einige andere Wissenschaften, etwa die Ökonomie, sind auch daran beteiligt. Und da gibt es verschiedene Forschungsfelder, und eines davon, in dem haben sich politische Philosophen wie ich und Friedensforscher, die in Frankfurt, insbesondere in der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, sehr prominent vertreten sind, zusammengetan und gefragt, Was ist denn die Infrastruktur normativer Ordnungen jenseits des Staates? Normative Ordnungen soll also heißen, dass wir nicht nur Rechtsordnungen, Vertragsordnungen oder supranationale Institutionen als Institutionen betrachten, also als Regelwerke, sondern dass wir ihre Normativität befragen. Worauf beruhen die Bindungen dieser neuen Institutionen und was sind ihre normativen Aufgaben? Und da taucht natürlich das Problem des Verhältnisses von Frieden und Gerechtigkeit auf. Der eine oder andere Friedensforscher glaubt, die Gerechtigkeit sei eher ein irritierender Faktor, wenn es um Frieden geht. Eher ein Troublemaker, genau. Dass also Friede ein übergreifender Wert ist, der im zwischenstaatlichen Verkehr unbedingt herzustellen und anzuzielen ist, dass während aber eine radikale Frage der Gerechtigkeit relativ schnell zu interventionistischen Fantasien führt. Das muss nicht so sein, insbesondere dann, wenn man sich fragt, ist denn ein Friede wünschenswert, der zu Kosten der Gerechtigkeit ginge? Wünschen wir uns das, was Kant den Kirchhof der Freiheit genannt hätte, als einen Friedenszustand? Ist nicht die Gerechtigkeit immer noch die oberste Tugend, die nicht nur zum Frieden aufruft, als einem Zustand ohne Willkürherrschaft und ohne Beherrschung, ist nicht die Gerechtigkeit auch die Größe, die dann den Frieden qualifiziert, als ein Friede, der eben nicht faul sein soll? Die Responsibility to Protect, die Sie ansprechen, ist in den neueren Diskussionen innerhalb des internationalen Rechts, denken wir gerade an das, was in Libyen passiert, sehr in den Vordergrund getreten. Hier geht es also darum, grundlegende Menschenrechtsansprüche zu schützen, gegebenenfalls auch durch eine Intervention zu schützen. Es ist nur wichtig, dass man die Fragen auseinanderhält. Was sind die Menschenrechts- und Gerechtigkeitsansprüche von Menschen innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft? Und wann ist wer dazu legitimiert, in dem Falle, in dem diese Ansprüche verletzt werden, zu intervenieren? Wir müssen diese Fragen auseinanderhalten, denn würden wir sagen, als Menschenrecht kann nur noch das zählen, was im Falle einer Verletzung eine Intervention legitimieren kann, dann würden wir zu einer sehr schmalen Liste von Menschenrechten kommen. Ich glaube, dass das ein Fehler ist. Es ist richtig, dass die Philosophie und die Politikwissenschaft diese Fragen gemeinsam stellen. Aber man muss in der Verbindung von Theorie und Praxis vorsichtig sein. Würde man nämlich sagen, jeder anspruchsvolle Begriff von Gerechtigkeit und Menschenrechten öffne Interventionen Tür und Tor, hätte man eine falsche Verknüpfung von Theorie und Praxis hergestellt.
Auf der anderen Seite ist der Begriff der Schutzverantwortung sehr nahe an dem Begriff der Nothilfe, also der Notwehr zugunsten eines Dritten. Und man weiß ja, dass diese Nothilfe leicht fälschlicherweise in Anspruch genommen werden kann.
Ja, es ist völlig richtig, dass wir eine Vielzahl von Beispielen haben in der Vergangenheit und in der Gegenwart, in denen humanitäre Argumente dazu dienten, Macht- und Herrschaftsinteressen zu legitimieren. Die Frage einer Intervention ist immer eine sehr schwierige. Wir haben noch nicht die Institutionen, die nötig wären, um dies im Modus demokratischer Legitimation zu beschließen. Dennoch tauchen alle, und Sie haben recht mit dem Begriff der Notwehr, die kritischen Fälle, die Krisen, die Menschenrechtsverletzungen im großen Maßstab warten nicht darauf, bis supranationale Institutionen etabliert sind, die demokratische Legitimation in Bezug auf Handlungen innerhalb des internationalen Raums generieren könnten. Diese Krisen kommen und sie müssen so gut wie möglich beantwortet werden. Dann tauchen hier notwendigerweise Akteure auf, die, da sie nur von supranationalen Institutionen legitimiert sind, aber nicht von ihnen kommandiert werden, die natürlich ihre eigenen Interessen in diesen Einsätzen verfolgen.
Die Aufgaben für die Zukunft sind da schon ziemlich genau bestimmt. Ich danke Ihnen, Herr Forst, für dieses heutige Doppelkopfgespräch. Heute mit dem Philosophen Rainer Forst. Gastgeber war Konrad Ley. Was hören wir für eine Schlussmusik, Herr Forst?
Ich danke Ihnen zunächst einmal für das Gespräch. Und zum Schluss, da wir auch mit sehr ernsten Themen geendet haben und es in der politischen Philosophie ja auch und immer wieder und zentral darum geht, wie auf Leid, auf Not reagiert werden soll. Also die politische Philosophie ist diese merkwürdige Abteilung innerhalb der Philosophie, in der die menschlichen Verhältnisse auf ihr Versagen hin, Verletzungen der Moral und so weiter befragt werden. Nun, ich habe zum Schluss das Lied Helpless mitgebracht, das ursprünglich von Neil Young stammt, aber es ist hier intoniert von Patti Smith und ich glaube, dass sie ihm eine besondere Interpretation gegeben hat.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.